Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit vielen Ausstellern der Spiele aktiv, welche vom 29.11. bis 1.12.24 in der Messe Innsbruck ihr 25-jähriges Jubiläum feiern durfte. Und los geht's.
Christian, du bist
Spieleillustrator.
Wie bist du dazu gekommen?
Ziemlicher Quereinstieg. Es gibt jetzt keine Uni, auf der man Spieleillustration lernen kann. Ich habe immer viel gespielt und wie ich dann im Ausland war und in einem Land war, wo es gefühlt zu wenig Spiele gegeben hat, habe ich gedacht, jetzt muss ich selber welche machen. Das war damals in Finnland. Dann wollte ich zuerst Autor werden, habe gemerkt, dass man sehr viel Mathe braucht als Hintergrundwissen und habe das dann wieder verschmissen und bin zu dem zurück, was meine Wurzeln waren, das war das Zeichnen. Und habe das dann so ab, also das Interesse daran war ab 2004 da, also vor 20 Jahren. Und wirklich angefangen, dass ich Spiele illustriere, war dann 2009. Das war das erste Spiel. 2008, 2009.
Das heißt, du kommst eigentlich aus dem Brett- und Kartenspielbereich.
Genau, Brett- und Kartenspiele ist so mein Ding. Von der Illustration her bin ich in erster Linie bei den Brettspielen. In den letzten Jahren hat es sich ein bisschen verschoben. Ich mache mehr Spiele, die für den Bildungsbereich verwendet werden. Oder zumindest irgendwie ein historisches Thema haben oder solche Sachen. Hin und wieder schleicht sich das ein oder andere Buch ein, aber das ist nicht mein Hauptbereich. Genau. Und Computerspiele sind tatsächlich überhaupt kein Thema, auch wenn ich selber eigentlich begeisterter Computerspieler bin. Aber das ist einfach so eine andere Branche, dass das da ein bisschen schwierig ist, das beides abzudecken.
Das heißt, du zeichnest gefühlt dein Leben lang?
Ja, eh. Früher war es eine Beschäftigung in der Schule und beim Warten auf Dinge. Und irgendwann ist es dann zum Beruf geworden. Ja. Ich habe jetzt gerade bei einer Präsentation von einem Buch meine ehemalige Klassenlehrerin getroffen vom Gymnasium. Und die hat mich dann ganz nett vorgestellt mit, ja, das ist Christian und der hat immer schon gezeichnet und früher habe ich ihn dafür geschumpfen, dass er das macht. Aber ich bin ganz froh, dass er nicht aufgehört hat damit. Und das war eigentlich ganz
Gehen wir zu den Spielen. Wir sind ja heute auf der Spielaktiv in Innsbruck. Welche Spiele hast du da zuletzt illustriert, beziehungsweise welche stehst du da vor?
Also ich gebe so einen Überblick über die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre ungefähr. Von diesem Jahr wäre 50-50 von Candy Games, ein kleines gemeines Kartenspiel. Und das Space Missions, das ist ein komplexeres Spiel, also eher im Kennerspielerbereich, von einem Eigenverlag, von Tyrus Games, Frank Müller, der das bei Kickstarter gemacht hat, eingestellt hat und ja, dieses Jahr Premiere gehabt hat in Essen.
Das heißt, Raumschiff, also Rakete bauen und dann starten.
Genau, es geht um die Weltraummission in den 60er Jahren, wobei in dem Fall spielt man nicht starten, sondern bis zu vier fiktive Space Agencies. Also das Politische ist ausgeklammert. Es geht eher um dieses, er hat es genannt, ein Deckabbauspiel. Also kein Deckbauspiel, sondern ein Deckabbau, weil man hat quasi ein fehlerhaftes Kartendeck am Anfang und versucht es über die Aktionen zu bereinigen, also die Fehler auszumerzen. Also so wie es halt in echt wahrscheinlich auch ist beim.
Also ein bisschen aus der technischen Seite.
Genau. Das letzte von diesem Jahr ist Loot. Das ist ein Roll-and-Write-Spiel, also ein Würfel- und Einzeichenspiel mit Block. Das war das offizielle Spiel zur Spielemesse Essen in diesem Jahr vom Verlag Skellig Games und zeigt das Maskottchen der Spielemesse Essen, das nicht von mir ist, das ist von Michael Menzel, ein sehr bekannter Illustrator auch. Deshalb habe ich die Ehre, mit ihm da auf dem Cover zu stehen, sowohl visuell als auch dann in Schrift. Es war sehr cool, hat mich gefreut. Ansonsten ein weiteres Highlight in dem Raum für mich nach wie vor ist, ich habe sie alle gerne, die Spiele, aber vom letzten Jahr das Spiel Weimar. Das auch vom Verlag Skellig Games in Kooperation mit Spielwerks. Weimar, der Kampf um die Demokratie, ein 6-Stunden-Epos für exakt 4 Spieler. wo es um die Wahl geht. Und das halt leider auch wieder sehr ein sehr aktuelles Thema ist, um Rechtsruck und wann die ganze Sache kippt. Also niemand spielt die NSDAP in dem Spiel, aber sie ist eine Bedrohung im Hintergrund. Und wenn der rechte Rand des politischen Spektrums zu stark wird oder zu nachgiebig wird gegenüber der NSDAP, dann wird es brenzlig und alle verlieren das Spiel.
Sehr spannend, sehr spannend. Eins hat mich noch interessiert, was ich da gesehen habe, und zwar das Neom. Mhm. Ist mir schon mal aufgefallen, aber ich glaube, das ist schon was Älteres, oder?
Das ist schon ein bisschen älter, so 2018 hätte ich gesagt. Und das ist im Prinzip eine Verbrettspielung von SimCity. Also ein Drafting-Spiel, also man hat in dem Fall keine Karten, sondern Blättchen auf der Hand, sucht sich daraus das aus, das man am liebsten hat für den Moment, baut es an und gibt die restlichen weiter an die anderen Spieler. Und das macht man über mehrere Wochen, also es ist so ein bisschen wie das Kartenspiel Seven Wonders, so einer der bekannteren Ableger in dem Bereich ist. Und eben vom Thema her, man baut eine Stadt. Das war damals, wie gerade das sehr aktuell war, diese Stadt Neum, die gebaut werden soll, da irgendwo in der Wüste.
Diese One-Line,
genau.
Was das für eine
Geschichte haben. Heißt jetzt, hat dann den Namen geändert von Neum zu One-Line. Ja, aber.
Ah, okay. Ja, sehr spannend. Also diese Identifikation mit SimCity, ja.
Ja, es ist die stärkste Identifikation mit SimCity ist, dass es Naturkatastrophen gibt. So wie in SimCity. Und bei mir im Kopf, wenn diese Karte gespielt wird, ist genau dieses schrille Geräusch von dem Ur-SimCity, wenn die Katastrophe kommt, und weil genau so fühlt sich's auch an. Weil die ist immer böse. Außer für denjenigen, der sie ausspielt.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann sage ich danke. Und wer noch mehr wissen möchte, Christian Opperer hat sicherlich eine Homepage oder ähnliches.
Genau, wobei, am ergiebigsten findet man, glaube ich, meine Sachen auf BoardGameGeek, auf der Plattform für Brettspiele, internationalen Plattform. Ansonsten, meine Homepage ist www.spiellu.com.
Sehr gut, ich danke dir.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dann freut es mich, dass ich den Marcel begrüßen darf in meinem Podcast, erstmalig. Hallo Marcel.
Hallo.
Du bist für die Stroman Games verantwortlich oder zumindest jetzt auf der Spielaktiv dafür tätig. Bitte.
Ja, genau. Ich bin Stroman Games quasi.
Ah, okay.
Verantwortlich. Ja, also es gibt tatsächlich noch zwei Teilzeitkräfte, die noch dabei sind. Einer auf Stundenbasis und einer auf zwei Tage die Woche. Aber letztendlich bin ich derjenige, der das macht.
Ich kann mich erinnern, über Stroman Games habe ich schon öfters was gehört, beziehungsweise ich habe einen Spieledealer meines Vertrauens und der hat natürlich auch hinunter das Fliptown ausliegen. Euch gibt es ja schon ein bisschen länger. Das ist ja nicht eine Firma, die es erst seit letztem Jahr gibt oder so, oder?
Ja, so viel länger auch noch nicht. Tatsächlich nicht seit letztem Jahr, das ist schon richtig. Also seit 5 Jahren jetzt. Also 2020 habe ich begonnen.
Und was sind da so die Spiele, die du hast, außer Fliptown oder die ihr da produziert?
Ja, das ist relativ bunt gemischt. Die Zielgruppe, wobei das nicht so strikt zu sehen ist oder andersrum, ist auch für andere Zielgruppen geeignet, sage ich jetzt mal. Aber die Zielgruppe sind schon eher Kennerspiele, auch teilweise Experten. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir keine Familienspiele hätten oder einfache. Aber normalerweise, auch wenn wir ein Spiel haben, das etwas einfacher ist, kommt es trotzdem auch bei Vielspielern in der Regel auch gut an. Weil wenn ich ein Spiel mache, dann muss es mir auch gefallen. Ich bin Vielspieler, insoweit ist das schon mal das erste Kriterium. Ich muss auch das Gefühl haben, dass es anderen noch gefällt. Dass ich nicht alleine bin, sonst ist es auch schwierig zu verkaufen. Aber insoweit ist es so ein bisschen so die Zielgruppe. Aber ansonsten ist es bunt gemischt. Also wir haben gleich unser erstes Spiel, wurde ja von Deutschland für ein Kennerspiel des Jahres nominiert, Fantastische Reiche. Wir hatten jetzt auch letztes Jahr dann mit Planet Unknown eine weitere Nominierung und auch den Deutschen Spielepreis gewonnen. Ja, das sind jetzt beide dann zwar Kennerspiel, wir hatten aber auch mit QE, das war in der Empfehlungsliste des Spiel des Jahres. Jetzt dieses Jahr hat man mit Ritual 1 wieder in der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres, wobei wir es tatsächlich auch als Familienspiel titulieren, wobei ich nachvollziehen kann, das ist jetzt nicht für jeden was, aber speziell bei Ritual ist schon, weil es eben ein sehr spezielles Spiel ist, aber bei Ritual ist es jetzt nicht so, dass man spielerische Vorkenntnisse braucht. Man braucht irgendwie einfach ein bestimmtes Mindset, um das Spiel spielen zu können, aber nicht zwingend Spielerfahrung. Insofern ist es eigentlich bunt gemischt bis zu einem Partyspiel Secret Identity, was wir auch gemacht haben.
Was ist jetzt der letzte Titel, der rausgekommen ist, beziehungsweise was liegt jetzt schon in der Pipeline und wird demnächst das Licht der Welt erblicken?
Also die meisten, also die Neuheiten jetzt hatten wir für alle auf der Spiel in Essen dabei. Also die aktuellen Neuheiten, die auch verfügbar sind oder schon wieder fast nicht mehr verfügbar sind teilweise, ist zum Beispiel Slide. Da haben wir wieder das Thema, ein ganz einfaches Spiel, nicht banal, aber ganz einfach und auf den Messen, jeder, der es spielt, nimmt es quasi mit. Deswegen sind wir jetzt auch wieder ausverkauft oder es gibt im Handel, glaube ich, noch vereinzelt Exemplare. Wir selber haben keine, im Webshop noch vielleicht 5 oder sowas. Also zweite Auflage ist bestellt, braucht ein bisschen, bis sie dann noch da ist. Das ist also Slide. Dann haben wir mit Inferno noch ein Expertenspiel gehabt, was in Essen auch sehr gehypt wurde, was auch in Essen auch am Freitagmittag ausverkauft war. Das hat man vorab mit dem Zug reingeholt. Deswegen auch mit einer Menge vielleicht, ja, rückwärts betrachtet ein bisschen zu vorsichtig gewesen, aber das weiß man natürlich hinterher immer besser, weil natürlich dann der Import über den Zug schon etwas teurer ist. Da ist tatsächlich das Spiel jetzt aktuell auch, die Schiffslade noch nicht da. Die sollte jetzt im Laufe des Dezembers kommen. Ansonsten haben wir jetzt verfügbar, was auch in Essen da war, Fliptown, hast du schon angesprochen. Fliptown tatsächlich müsste jetzt die nächste Woche, glaube ich, ankommen vom Schiff. Also da hatte ich auch gerade nur noch ein paar wenige Exemplare übrig. Aber da müsste die Nachlieferung oder die Hauptlieferung jetzt kommen. Was auf jeden Fall schon auf Lager ist, ist Shandigar, was jetzt auch sich so langsam rumspricht, dass es ein tolles Spiel ist. Es war jetzt bei wenigen oder bei vielen noch nicht auf dem Schirm gewesen, aber die ersten Reviews, die jetzt reinkommen, sind schon voll des Lobes. Ähnlich wie Infiltrators, auch da gibt es die ersten Video-Interviews, die es sehr, sehr loben. Das waren noch zwei Neuheiten, die wir hatten. Aurum, auch noch eine Neuheit, auch die ist verfügbar, ein Stichspiel. Ich mag halt generell Stichspiel und das macht viele Dinge noch ein bisschen spezieller und schöner. Also das auch ein toller Titel. Das sind die jetzt aktuell schon da sind. Außer Inferno, wie gerade schon gesagt. Zusammen mit Inferno im gleichen Container liegt auch Planet Unknown, die Erweiterungen, die Supermoon-Erweiterung, das Add-on und die Neoprenmatten. Das kommt alles zusammen dann im Dezember an. Was ist noch, was wir eigentlich für dieses Jahr alles erwartet hatten, was jetzt aber auch sich ein bisschen verzögert hat und deswegen erst Januar, vielleicht sogar erst Februar ist, also da sind gerade die Produktion in der Fertigstellung, ich bin gerade dabei, den Transport zu organisieren, ist zum einen Dawn, das ist die Erweiterung zu Glow. Das ist Navoria und die Erweiterung dazu, auch beides zusammen, also im Englischen Explorers Navoria, was ja auf der Messe in Essen auch als englische Neuheit dann da war. Und von vielen auch schon sehnlich erwartet von Bad Comet die beiden Spiele, nämlich Life of the Amazonia und Wondrous Creatures, was bei uns Wundersame Wesen heißen wird. Auch die sind quasi jetzt in den letzten Zügen in der Produktion, müssten dann hoffentlich bald aufs Schiff gehen und dann, ja, 2-3 Monate, je nachdem, soll der Transport dann auch später noch verfügbar sein.
Ziemlicher Output, ja.
Ja, genau. Das waren eigentlich alles die wir jetzt für 2024 auch noch geplant hatten. Jetzt haben sich bei ein paar sich aus 2025 verschoben. Für 2025 haben wir aber auch schon die ersten Titel angekündigt, nämlich Gnome Hollow und Spectacular werden kommen. Auch zwei sehr, sehr schöne Titel. Spectacular auch schon sehr, sehr viel schöne Reviews bekommen. Gnome Hollow ist ein eher familienfreundliches, vielleicht ein bisschen Kennerspiel, also Familienspiel Plus, sage ich jetzt mal. Auch sehr, sehr schönes Material. Ansonsten haben wir auch ein paar Sachen in der Pipeline, auch jetzt frisch unterschriebene, die jetzt aber noch nicht kommuniziert sind. Die würde ich jetzt auch noch nicht jetzt kommunizieren, aber da dürfen die nächsten Wochen sollten auch noch mal ein paar Announcements rausgehen.
Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, warum Star Trek Missions?
Warum nicht? Nein, tatsächlich ist ja Star Trek Mission ist ein Spin-off von Fantastische Reiche, also im gleichen Universum. Da haben wir auch noch Marvel Remix, das haben wir jetzt hier gerade nicht stehen. Und demnächst ist ein großes Wort, so demnächst wahrscheinlich auch nicht, aber in der Zukunft irgendwann kommt ja das nächste, dann, ich weiß gar nicht, wie es heißen wird, irgendwas mit Fantasy Realms Greek Legends oder keine Ahnung, also nochmal ein weiteres Spin-off ohne Lizenz seither. Und dadurch, dass Fantastische Reiche einfach ein großartiges Spiel ist und Star Trek auch ein tolles Thema ist und das auch schön passt, haben wir eben dann eine Star Trek-Mission genauso gemacht, genau wie Marvel Remix, was da auch dann reinpasst. Ist jetzt nicht nur Fantastische Reiche mit anderen Bildchen, ist auch so ein bisschen was verändert. Das Grundprinzip ist das gleiche. Ich nehme eine Karte und lege eine aus, das bleibt da gleich. Nur ich habe unterschiedliche Karten, von denen ich nehmen muss. Ich erzähle quasi bei Star Trek-Mission jetzt speziell eine Star Trek Episode quasi nach. Da brauche ich natürlich dann eine Karte oder zwei Karten, wo die Handlung geben. Und dann brauche ich eben die anderen Sachen noch dazu, wie jetzt Charaktere oder eben diverse Equipment-Dinge oder sonstige Sachen, die da eben dazugehören, thematisch dann auch.
Wunderbar. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, bitte, gern.
Und freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen auf das Spiel Aktiv in Innsbruck. Hallo David.
Hallo.
Hallo Christoph.
Genau.
Wir haben ja in dieser Runde vor 2 Jahren mal was aufgenommen gehabt zum Thema Riot himself oder den Verein selbst mit dem Norbert damals noch.
Ja, genau.
Und seitdem haben sie einiges getan.
Ja, also im August ist unser Verein 2 Jahre alt worden und in der Zeit hat sich, ja, wie gesagt, einiges getan. Von unserem kleinen Garagenband-Vereinsprojekt sind wir jetzt zum stattlichen Größe von zwischen 50 und 60 Mitglieder sind wir inzwischen und machen monatliche Veranstaltungen und die haben wir inzwischen auch so eine Dimension angenommen, also sind regelmäßig ausgebucht. Wir haben jetzt auch auf eine größere Location wechseln müssen, sind immer im Schnitt immer so zwischen 20 und 25 Teilnehmer und eben auch andere Aktionen, wie zum Beispiel jetzt auf der Spielaktiv der Stand und eben auch unsere eigene Con, die InCon, war auch wieder ein großer Erfolg das Jahr, hat uns sehr gefreut. Ja, und da ich aber auch gehört auch dazu mit den steigenden Aufgaben, dass man auch schaut, wie passt man die Prozesse daran an. Also es ist nicht mehr so das Zweimann-Team, wie am Anfang ich und der Norbert. Und der Norbert im Speziellen hat eben sehr viel gemacht jetzt in den letzten 2 Jahren und hat jetzt so aus persönlichen Gründen hat er gesagt, er mag ein bisschen zurücktreten und hat eben jetzt viele Aufgaben, also ich schon aus dem Vorstand raus und habe eben viele von den Aufgaben an die anderen Vorstandsmitglieder uns übertragen. Und ja, und da sind wir jetzt gerade dabei zum Schauen, okay, wie kann man das neu gestalten? Das ist, weil, was uns vor allem wichtig ist, dass es nicht zu zart wird, die Arbeit, dass es eben Spaß bleibt.
Das heißt, wie viel Satz ist im Vorstand? Christoph, du bist der neue im Vorstand?
Ja, ich bin auch im Vorstand, gleich wie ein Kollege, der gerade hinten D&D leitet. Mhm. Wir sind momentan 5 Leute.
Ja, 5.
5, genau. Im Vorstand und wir haben halt auch, weil wir ja auch Rollenspiel Innsbruck und Tirol heißen, haben wir es generell ein bisschen ausgeweitet. Wir haben andere Events, so wie eben das Gamers Heaven, was jetzt stattgefunden hat, die Lorikon, da waren wir auch vertreten. Wir haben mittlerweile so vierteljährlich in Telfs oben, in so einem RPG-Treff Oberland, der nächste Woche wieder am Samstag schon wieder stattfinden wird. Also ja, wir schauen, dass wir wirklich eigentlich überall auskommen und versuchen halt, so in so Hobby so gut wie möglich an den Mann zu bringen und Mitglieder zu gewinnen. Ich meine, nur im letzten Jahr sind wir von, ich glaube, ein bisschen über 20 auf eben Mitte 50 aufgeschossen. Also es trägt langsam Früchte.
Also ich kann mich erinnern, wie wir gesprochen haben damals mit dem Norbert, war es glaube ich so knapp um die 20, plus minus, ja. Ich glaube irgendwas zwischen 18 und 25. Ja. Also es ist eine schöne Steigerung, ja. Das auf alle Fälle.
Und eben auch was wichtig ist eben, dass man im so viel dass jeder so viel in den Verein einstecken kann, wie er will. Eben, dass auch wichtig ist, dass man neben den ganzen Aktivitäten, weil es total wichtig ist, also wir kriegen viele Rückmeldungen von Leuten, die was halt vorher keinen Anschluss ans Hobby gefunden haben, sagen sie, hey, über euch bin ich auf das gekommen, ich habe jetzt eine Spielrunde oder ich habe gelernt, wie man selber Spiel leitet. Das ist super wichtig, aber auch wichtig, dass man trotzdem für sich selber einen privaten Zugang zum Hobby hat. Eben der Norbert, der ist jetzt vor allem eher ins Private gegangen, er leitet sehr viele Spielrunden und ist ja weiterhin eben eine Präsenz in unserer Community und ist da für die Leute da. Und auch für uns im Vorstand oder alle Vereinsmitglieder ist uns auch wichtig, dass man einerseits gut zurechtkommt mit den Aufgaben, was man hat und auch selber privat für sich gut zum Spielen kommt.
Dann sprechen wir mal über den Elefanten im Raum. Wann wird der nächste InCon stattfinden?
Ja, das haben wir im letzten Monat haben wir es fixiert, haben jetzt ein Orga-Team aufgestellt und es wird Anfang Mai stattfinden.
Ist der Ende April, Anfang Mai,
ja. Ja, genau. Ich glaube, das erste Mai-Wochenende.
Das erste Mai-Wochenende. War das nicht im Prinzip eigentlich dann eh relativ gleich mit den anderen?
Ja, also das letzte Mal war es das zweite Mai-Wochenende, weil wir haben es aufs erste gelegt. Ja, und da wird sich auch ein bisschen was tun, weil wir ändern die Location. Mhm. Wir gehen jetzt zur neuen Lokalität, also nicht mehr beim Fantasy, sondern beim Novum West. Das ist etwas neuere, neueres Gebäude und andere Veranstalter. Und wir haben wir viele neue Ideen, also dass wir auch Tabletop und Brettspiel ein bisschen kompakter, also besser integrieren wollen, dass es nicht mehr so verteilt ist, sondern eher eine große Halle, wo alles ein bisschen verteilt ist und dann so ist eher die einzelnen Rollenspielrunden, dass die auf Räume verteilt werden. Aber dass auch weiterhin Workshops angeboten werden und auch kleine Zusatzangebote. Das heißt auch kleine Aktivitäten, die Leute während der Con absolvieren können, vielleicht so in der Art wie ein Quest-System mit NPCs, die sie aufsuchen können, die ihnen Aufgaben geben. Und auch wollen wir es eine hybride Veranstaltung draus machen, dass wir auch gleichzeitig mit der physischen Veranstaltung auch ein Discord-Event hosten, wo die Leute halt live die Con verfolgen und auch vielleicht auch durch Abstimmungen und so Dinge Spielrunden beeinflussen können.
Die Veranstaltung selbst wird wieder in Innsbruck sein?
Ja, wird in Innsbruck sein. Es ist draußen in Richtung Ruhm, also Arzel, also im Industriebereich, so in der Nähe vom Fruchthof, also die Innsbrucker werden den kennen. Es ist auf jeden Fall sind viele Parkplätze dort, also genau, oder es sollten viele Parkplätze da zur Verfügung stehen. Genau, und es ist eine moderne Einrichtung, also barrierefrei, es gibt Aufzug und eben alle neueste Technik.
Ja, sehr gut.
Und Verpflegung. Das Essensangebot, was wir da schon haben, das ist grandios im Vergleich zu vorher.
Das heißt, du hast dann eingebaut McDonald's, Burger King und alles Mögliche?
Nein, ist ein komplettes Restaurant eigentlich, was nur für die Inkarnation aufmachen wird.
Ja, lässig. Ja, voll super. Also, danke nochmal, dass ihr die Zeit genommen habt.
Ja, danke, dass du da bist.
Bis zur Inkarnation.
Hallo Hendrik.
Hallo.
Erzähl uns ein bisschen was zu dem Entstehen von Monstern Studios und natürlich zu Seeker Chronicles, weil man sieht euch ja schon auf Instagram überall. So bin ich auch auf das gestoßen.
Sehr schön. Ja, also wir kommen aus der Uni und wir haben ursprünglich mal die Idee gehabt, weil wir sind alles total die Fans von Magic, Yu-Gi-Oh! Und sowas, und wir hatten uns mal zusammengesetzt, haben Magic gespielt und dabei ist uns aufgefallen, dass obwohl wir seit 10 Jahren oder so kein Magic mehr gespielt haben, kannten wir wirklich alle unsere Karten noch auswendig. Ja, du kennst es vielleicht. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, es wäre schon geil, wenn man so ein Spiel spielen würde, aber man würde so tatsächliche Persönlichkeiten wie Amy Noether, eine Mathematikerin, oder Stephen Hawking einfach im Kopf haben, anstatt irgendein Mark Nager, der war jetzt in meinem Deck, ich hatte ein Randendeck, frag nicht weiter nach. Aber dass sowas dann halt im Kopf bleibt, was tatsächlich was Echtes, oder? Und wie viel Mehrwert das allein schon hätte, wenn man das den Kindern einfach vorgeben kann, ja? Und daraus ist eigentlich dann ist die Idee entstanden, dieses Spiel zu machen. Unser erstes Spiel Seeker Chronicles. Und das wurde dann auch von der Uni unterstützt. Das heißt, wir haben Geld bekommen von der Uni, um die Illustration zu machen und all sowas. Und dann sind wir durch mehrere Versionen durchgegangen. Wir haben selber gelernt, wie man ein Spiel tatsächlich entwickelt, was gar nicht so leicht ist, aber gar nicht so weit von der Wissenschaft entfernt ist. Und jetzt ist es soweit, dass es eigentlich gerade an einen Publisher verkauft wurde und der wird es hoffentlich nächstes Jahr dann rausbringen.
Sehr gut. Dazu gibt es dann in Zukunft über eure Kanäle natürlich mehr,
ja,
wer
ja.
Und wie und so weiter. Aber gehen wir ein bisschen weiter zurück. Nochmals, welche Uni unterstützt bitte Illustration für ihr Spiel?
Das ist die Uni Innsbruck. Ja. Da sind wir selber, wir sind oder waren alles dort Wissenschaftler. Und deswegen sind wir darauf gekommen und die haben das einfach unterstützt, weil die finden das gut und die Uni möchte auch Wissenschaftskommunikation machen und für die ist das natürlich genau das, Wissenschaftskommunikation. Wenn du dir die Karten anguckst, dann siehst du eben Wissenschaftler dort, du siehst da Richard Feynman, Amy Noether, Stephen Hawking kannst du da hinten sehen, also auch solche, die vielleicht nicht so bekannt sind, um auch einfach mal da die Leute darzustellen, die wichtigen Leute in der Wissenschaft, die man vielleicht auch gar nicht kennt.
Sind jetzt bis auf die Inhalte, also sprich Hawking und Co., die einzigen Unterschiede zu Magic oder gibt es da noch mehr dazu? Einmal kurz umrissen.
Genau, na, das ist ein ganz anderes Spiel als Magic. Also Magic-Spieler kommen da natürlich schnell rein, weil so ein paar Konzepte, sowas wie man tappt Karten, um Ressourcen zu generieren, das ist da A drin. Aber da hört eigentlich auch schon die Ähnlichkeit auf. Zum Beispiel, in dem Spiel geht es wirklich primär darum, dass du deine Wissenschaftler mit Wissen ausrüstest und dafür musst du Ressourcen verwenden. Das heißt, du verwendest nie Ressourcen wie bei Magic, um Karten zu spielen. Spielen ist kostenlos, aber wenn du sie aus deiner Spielzone, wir nennen es den Speicher oder die Memory, dann an deinen Wissenschaftler, wir nennen sie Seeker, verlinken möchtest, dann musst du zahlen. Und alle Karten in deiner Memory, in deinem Speicher, sind Ressourcen. Das heißt, du musst diesen Trade-off machen zwischen, willst du eine Karte als Ressource behalten oder möchtest du sie als Stärke für deinen Seeker eben dann haben. Und das ist tatsächlich ein sehr interessantes und sehr unintuitives Ressourcenmanagement, das dabei entsteht.
Sehr gut. Das heißt, heute natürlich und morgen und am Sonntag noch auf der Spielaktiv in Innsbruck. Wo kann man euch das nächste Mal sehen?
Also allerspätestens mit unseren neuen Spielen, die wir dann selber publizieren werden in Essen natürlich, auf das Spiel. Und sonst sind wir auf Discord, findet man uns, und wir machen auch dann Spieleabende, die wir dort manchmal ankündigen. Und Seeker seht ihr hoffentlich Anfang nächsten Jahres, und unsere beiden neuen Spiele dann, naja, spätestens auf das Spiel kann man sie dann hoffentlich sich auch holen.
Sehr gut, ich danke dir.
Ich danke dir.
Ich bin jetzt gerade bei Wir sind nett, Kartenspiele-Design.com.
Ich kann euch gerne erklären, worum es bei einer Webseite geht. Und zwar kann man auch vom Handy aus, am Laptop oder am Tablet seine eigenen Spielkarten gestalten. Dazu ladet man die Fotos hoch und gestaltet wie beim Fotobuch seine Spielkarten. Ob das jetzt UNO-Karten sein, ich darf nicht UNO sagen, klar. Bei mir heißt es Mau Mau. Bei mir heißt es auch nicht Wissart, sondern Witzart. Weil die Namensrechte darf man nicht verletzen, meiner Kollegen. Aber sie bieten das ja auch nicht an, dass man Spielkarten personalisieren kann. Man kann sich in einem von 3.333 Kostümen stecken. Da kann man ein nettes Weihnachtsgeschenk machen, vielleicht eine französische Schnapskarten für die Schwiegermutter, sie auf die Herz Ass und im Hexenkostüm, und sie wird nicht einmal was sagen können. Sie wird nicht sagen können, ist schön.
Voll gut. Wie bist du auf das gekommen und seit wann hast du begonnen, das umzusetzen?
Seit 2009 habe ich die Spiele noch händisch gebastelt, weil mir noch keine Druckerei ernst genommen hat. Ich habe die grafische Arbeit für den Kunden übernommen, was heute der Designer macht und teilweise die KI schon. Habe das Ganze dann auf Fotopapier ausgedruckt, von Tintenstrahldrucker, ganz professionell. Und dann habe ich mir Blankokarten gekauft und dann Sprühkleber und ein scharfes Stanley-Messer, und dann bin ich zur Werke gegangen. Und dann habe ich irgendwann einmal auf einem Weihnachtsmarkt einen Auftrag gekriegt, 10 Kartensets mit 36 Blatt. Volle Freude gehabt, das mache ich, bis Silvester bin ich leicht fertig. Dann habe ich wunde Finger gehabt, von 1200 Ecken mit der Nagelschere zu schneiden. Und dann habe ich diesen amerikanischen Kunden, den ich mir da aufgerissen habe, die Karten übergeben und habe gesagt, bitte 500 Euro. Dann hat er zu mir gesagt, ob ich verrückt bin. Dann habe ich gesagt, nein, it's handmade, you see. Dann hat er gesagt, ja, yeah, I see, it's awful. Aber man braucht halt eine gewisse Menge an Kartensets, dass eine Druckerei, vor allem eine Spülkartendruckerei, ernst nimmt. Weil die Karten, die kann ich da jede Druckerei herstellen. Die müssen elastisch sein, blickdicht sein und spülbar sein und dürfen sie auch nicht abnutzen. Weil nur dann ist es ein wertvolles Geschenk, wenn es ein bisschen länger haltet. Und ja, wie ich drauf gekommen bin, ja, ich habe zu Weihnachten kein Geld gehabt, bin in Wien gesessen, habe gedacht, was mache ich? Naja, mach mal das Schnapserset für die Mutti und für die Party. Und so bin ich halt irgendwie dazugekommen. Aber lang, langes her, Brat war der Weg. Aber heute kann man sich am Handy instant seine Karten gestalten. Jeden Dienstag wird gedruckt, produziert und versendet.
Von dem Standard-Kartenset, die du schon angesprochen hast, die wir aus markenrechtlichen Gründen nicht aussprechen, abgesehen gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich voll individualisierte Karten drucken kann.
Selbstverständlich, wir haben Blanko-Karten. Da ist am besten natürlich, wenn man sich mit mir in Kontakt tritt, weil es gibt verschiedene Kartengrößen. Wir drucken jede Kartengröße, weil manchmal werden größere, kleinere gebraucht. Da ist wirklich am besten, man kontaktiert mich per Mail oder ruft mich an, und dann schicke ich also eine Stanzvorlage. Aufgrund dessen kann das Design erstellt werden. Ich kriege auch von mir die ganzen Spezifikationen, die notwendig sind, damit ein qualitativ hochwertiger Druck rauskommt.
Wunderbar. Dann sage ich danke dir und noch weiterhin viel Erfolg.
Danke vielmals. Ich sage danke. Schöne Weihnachten euch.
Danke, dass wir das führen können am Stand von der Hubelino. Wer seid ihr und was macht ihr? Beziehungsweise, was ist Hubelino? Wofür steht es das?
Also wir sind ein deutsches Familienunternehmen. Uns gibt es seit 2008. Und alles, was wir tun, ist kompatibel mit Klemmbaustein eines bekannten dänischen Herstellers, dessen Name nicht genannt werden darf. Und ja, unsere Philosophie ist im Grunde, dass unsere Produkte den Spielwert von diesen Klemmbausteinen erweitern.
Das bedeutet von allen bekannten Marken, Serien, die Sie führen unter anderem. Und ihr macht dann noch mehr dazu.
Genau, es gibt ja die größeren Steine für kleinere Kinder und die bekannten Klemmbausteine. Und wir setzen beispielsweise darauf auf, indem wir Bahnteile entwickelt haben, mit denen man aus den Klemmbausteinen Kugelbahn bauen kann. Aber genauso auch Brettspiele, die Klemmbaustein-kompatibel sind.
Ich habe gesehen, ihr habt mitunter auch natürlich eine Kugelbahn. Kugelbahnen sind ja für kleine Kinder extrem magnetisch. Ab wann kann man die sinnvoll einsetzen, beziehungsweise welche Linien habt ihr da?
Also die für kleinere Kinder, die Produktlinie, beginnt ab 3 Jahren aus rechtlichen Gründen, weil es natürlich eine verschluckbare Kugel beinhaltet. Wir empfehlen in der Regel 4 Jahre. Die andere Kugelbahn für die kleineren Klemmbausteine empfehlen wir ab 8 Jahren, weil es ein sehr filigranes Bauerlebnis sozusagen ist.
Brettspiele macht ihr auch. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also der große Vorteil an Klemmbausteinen ist ja das Klemmen. Das heißt, auf einer Grundplatte verrutscht nichts und verwackelt nichts. Das ist für unterwegs super. Aber wir bedrucken letzten Endes diese Klemmbausteine mit verschiedenen Spielklassikern und brechen die so herunter, dass es für Kinder ab 5 Jahren in dem Fall ja, realistisch umsetzbar und spielbar ist.
Ich habe noch gesehen, ihr habt auf der einen Wand noch was stehen mit der Bezeichnung STEM. Was ist damit gemeint?
Also Science, Technics, Engineering and Arts and Mathematics, glaube ich. Ja, das hat ja verschiedene Faktoren. Vor allem die Kugelbahn fördert ja dreidimensionales Denken, Hand-Auge-Koordination, kognitive Fähigkeit. Frustrationstoleranz heutzutage sehr wichtig, das auch zu lernen, dass nicht unbedingt immer alles auf den ersten Anhieb klappt. Und der ganz große Vorteil bei der Kugelbahn ist, wenn die Kugel von Anfang bis Ende rollt, funktioniert das, was ich baue, auch. Und ansonsten machen wir auch noch Lernspiele, das geht auch in dem Bereich, dass wir quasi die Klemmbausteine mit Lerninhalten bedrucken und so spielerisch an Mathematik und Sprache herangehen.
Gibt es etwas, was in der Pipeline ist und ihr schon darüber sprechen könnt, ohne dass es schon sichtbar ist?
Also was immer in der Pipeline ist, das kann jeder bei uns erwarten, sind Erweiterungen für die Kugelbahn. Also wir kommen eigentlich jedes Jahr mit 1 oder 2 neuen spannenden Ideen. Jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, kürzlich erschienen ist die Kugelfalle für unsere Kugelbahn ab 4 Jahren. Und bei der Kugelbahn für Kinder ab 8 Jahren, da wird nächstes Jahr sehr, sehr viel Neues kommen. Vor allem unsere Bahnelemente-Sets für diejenigen, die schon sehr viele Klemmbausteine seit Generationen zu Hause haben. Da kommt einiges neu auf den Markt.
Sehr gut, ich danke dir.
Danke auch, vielen Dank.
Hallo Franziska. Und ich habe nicht das Namen da falsch schauen müssen. Grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich.
Wir sind ja heute auf der Spiel aktiv im Jahr 2024. Ich ist das erste Mal da, du das...
Über das reden wir gar nicht das wievielte Mal, aber es freut mich, dass ich so, schon so jahrelang dabei sein darf. Also wir sind definitiv im zweistelligen Bereich.
Die Spielaktiv ist ja ähnlich, wie wir es von Linz her kennen, ähnlich, wie wir es von Wien her kennen, eine Messe für die Spielenden und alle, die interessiert sind.
Das ist eine Messe für alle, das da hast du vollkommen recht.
Und das geht los von 1, 2, 3 Jahren bis 100 Jahre, oder?
Das geht los von Baby-Tragealter bis ins hohe Alter, wo man sogar noch einfach nur mehr berieseln lassen kann.
Im Unterschied zu Linz, feststellen müssen, ihr seid da ganz anders aufgestellt, ihr habt so viel größere Fläche. Und ist jetzt strukturierter, was die Bereiche sind. Wir haben ja da im Erdgeschoss was anderes als im ersten und im zweiten Stock.
Ja, wir sind natürlich etwas größer angelegt. Durch das haben wir mehrere Möglichkeiten, dass wir die Flächen einfach anders gestalten können. Und durch das haben wir uns aufs eine oder andere spezialisieren können.
Was sind denn so die Highlights heuer oder wiederkehrende Highlights, die es nur bei euch gibt?
Also die wiederkehrenden Highlights sind einfach die vielen Besucher. Das ist einmal definitiv etwas, was wir sagen können. Was dann noch für uns ganz speziell ist, sind immer die prämierten und nominierten Spiele, weil da einfach die Neuheiten dabei sind. Was mir eine Herzensangelegenheit sein, sind die Seniorenspiele, weil einfach das die Generationen am Tisch zusammenbringt. Und ansonsten haben wir heuer auch wieder schnell gespielt, schnell erklärt, wo man einfach einen Zugang zu den einfacheren Spielen findet und dann eventuell auch mal beim Spiel länger sitzen bleiben kann.
Gibt es schon Pläne für nächstes Jahr, vom Datum her und von der Location?
Die Location bleibt gleich, eventuell wird es etwas größer. Und von den Plänen her, wir stehen natürlich wieder am ersten Adventwochenende. Die Hallen sind reserviert und die ein oder andere Neuigkeit und Überraschung wird sicher dabei sein.
Wunderbar, ich danke dir.
Danke, Michael.
Hallo, Klaus.
Ja, servus.
Wir sind uns das erste Mal begegnet, mehr oder weniger auf der Spielaktiv in Innsbruck. Und ihr habt ein sehr interessantes Spiel. Um was geht's da genau?
Ja, es geht um Tischgolf aus Holz, beliebig erweiterbar, das Ganze. Und ist, glaube ich, ein recht interessantes Spiel, weil die Besonderheit ist, man kennt das Golf und das Minigolf, dass man immer alleine spielt. Aber das Besondere an dem ist, dass man bis zu 4 Spieler mehr oder weniger gleichzeitig spielen kann.
Das heißt, das sind lauter so Holzschablonen, die man dann miteinander zusammenstecken kann, damit es ein großer Parcours ist.
Genau, das sind einzelne Holzelemente und die fügt man magnetisch zusammen. Die Bahn beliebig erweiterbar, alle möglichen Schwierigkeitsgrade und alles aus nachhaltigem Holz, sage ich mal. Und ja, ich glaube, ganz eine nette Sache, die, wenn man das Spiel, glaube ich, über Generationen eben nutzen kann.
Wie seid ihr da auf die Idee gekommen oder wie bist du da auf die Idee gekommen?
Ja, als Kind, das war eine lustige Sache. Als Kind habe ich schon Minigolfbahnen aus Laubsägeholz ausgeschnitten, habe einen ganzen Schuhkarton gehabt und die Idee war dann 30 Jahre verschwunden, bis ich dann durch die Spielzeuggeschäfte gegangen bin und habe gesehen, es gibt eigentlich nichts Richtung Minigolf oder irgendwas in die Richtung für zu Hause. Habe dann die Idee wieder aufgegriffen und habe dann sozusagen über einige Jahre diese Elemente erfunden, dass man das wieder zusammensetzen kann, beliebig, und das eigentlich sehr platzsparend.
Seit wann ist es dann realisiert worden oder seit wann ist es am Markt, mehr oder weniger?
Ja, seit 2017 betreibe ich das eigentlich hobbymäßig, neben meinem Hauptberuf als Maschinenbauer, und es macht eigentlich riesig Spaß, auf so Veranstaltungen zu fahren und immer wieder das Feedback zu bekommen, dass es ganz eine nette Alternative mal zu diesen ganzen digitalen ist.
Wo kann man sich das nächste Mal anschauen? Also auf welcher Ausstellungsart ist das nächste Mal?
Ja, wahrscheinlich heuer nicht mehr, 2024, aber nächstes Jahr wird es wieder das eine oder andere Spielefest, eventuell in Wien, sicher wieder Innsbruck geben um die gleiche Zeit. Und natürlich Online-Shop oder bei uns bei der Firmenadresse.
Wunderbar, ich danke dir.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute.
Hallo Rita.
Hallo Michael.
Wir befinden uns auf der Spielaktiv, in einem wunderschönen Teil der Spielaktiv, und zwar in einem sehr glasigen Kubus, wo man eine sehr gute Rundumsicht hat.
Die Aussicht ist sehr schön. Wir sind hier von Bergen umgeben und wir Spieleautorinnen haben hier verschiedene Tische und da könnt ihr kommen und Prototypen testen.
Du bist selbst der Spieleautorin. Wie bist du dazu gekommen?
Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren hauptberuflich. Ich war schon vorher selbstständig, ich habe Fotodesign studiert und ja, eigentlich hat mich Corona dazu getrieben, dass ich das hauptberuflich mache, weil ich war Fotografin und während Corona, ne, war nichts. Und dann ging es aber mit den Spielen gerade los und dann habe ich quasi umgeswitcht. Also ich fotografiere noch nebenberuflich, aber hauptberuflich Spieleautor.
Ich tippe mal Brettspiel und Kartenspiel als schwerpunktmäßig für die Spiele.
Ja, genau.
Und was sind so die Themen, die deine Spiele beinhalten?
Ich mache alles Mögliche. Ich mache von Kinderspielen bis Kennerspielen mache ich alles. Bunt gemischt, auch die Mechaniken bunt gemischt. Mein erstes Spiel war ein Geschicklichkeitsspiel. Mein letztes Spiel war ein Plättchenlegespiel. Ich mache Roll and Rides. Ich mache Würfelspiele, alles Mögliche.
Was hast du aktuell für Projekte, die du herzeigst?
Ich habe aktuell habe ich jetzt nur einen Prototyp dabei. Das ist ein Party-Einschätzspiel. Ich habe aber zu Hause habe ich noch mehr Prototypen. Ich arbeite immer so an 12 Prototypen nebenbei.
Das heißt, der Output ist so 12 Spiele im Jahr dann?
Schön wär's. Also dieses Jahr habe ich 4 rausgebracht, nächstes Jahr kommen auch schon 3. Das hört sich wahrscheinlich viel an, aber für das, dass ich es hauptberuflich mache, also ich kriege natürlich viel mehr Absagen, als was da rauskommt.
Was ist für dich so der Ideengeber für deine Spiele?
Also man sagt ja immer, es gibt vier verschiedene Methoden, wie man an ein Spiel rangehen kann. Mechanik, Thema, Material und Emotionen. Und ich mache alles vier. Also es ist bei mir, entweder ich habe Lust auf eine Mechanik oder ich habe irgendein Thema, das mich interessiert. Also ich bin da total offen und schränke mich da nicht ein.
Wie ist es, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte selbst Autor werden oder mit dort in dieses Fahrwasser wagen? Was ist da so ein Tipp oder so ein, zwei Tipps, die du jemandem geben kannst, so, der sich da überlegt, will ich nicht?
Ja.
Was macht das mit mir?
Tu es nicht. Nein. du solltest, also der erste Tipp ist, anfangen. Ne? Nicht lang rumüberlegen. Erstmal anfangen und Prototyp basteln. Das zweite ist natürlich nicht mit der Familie nur testen. Ein Hauptteil meiner Arbeit ist Spiele testen, also Prototypen testen. Und das mache ich mit anderen Autoren oder mit bestimmten Testgruppen. Genau. Und das dritte, was ich sehr empfehlen kann, ist die Spieleautorenzunft. Das ist die Vereinigung der Spieleautoren. Und wenn man da Mitglied ist, du kriegst halt einfach viel mehr eine Vernetzung, kriegst Hilfe bei Verträgen und so weiter. Aber es geht, die Branche ist sehr klein. Und wenn man sich untereinander kennt, dann hilft man sich da auch schon sehr untereinander.
Also das ist dann eine Zunft über den gesamten Dachraum wahrscheinlich?
Wir sind international. Also wir sind über 700 Mitglieder und wir agieren international, hauptsächlich natürlich deutschsprachig. Aber wir haben einen Newsletter, der ist auch immer englischsprachig. Auch unsere Website gibt es auf verschiedenen Sprachen, je nachdem, wo wir halt Mitglieder haben.
Genau. Sehr gut. Ich danke dir.
Danke, Michael. Es war sehr schön.
Hallo, Arno.
Servus, hallo.
Was ist so deine Funktion hier im Pegasus-Bereich von der Spielaktiv?
Ja, ich bin Pegasus-Supporter, das heißt, ich bin hier, um Spiele zu erklären, bei Spielen zu helfen, vielleicht auch ein bisschen Anregungen zu geben. Und ich habe mir, wie ich mich entschieden habe, vor einem Jahr, dass ich wieder als Pegasus-Supporter tätig werde. Ich war vor über 10 Jahren Pegasus-Supporter. Habe ich gesagt, ich würde gern ein bisschen den Rollenspielbereich auch pushen, weil ich einfach vor 2 Jahren zurückgefunden habe zum Rollenspiel. Ich war in meiner Jugend, in meiner Schulzeit sehr, sehr exzessiver Rollenspieler, habe dann irgendwann weniger Zeit dafür gehabt und ja, vor 2 Jahren einfach wieder reingefunden, vor allem über Podcasts, witzigerweise.
Sehr gut. Podcast ist immer gut, das ist ein sehr interessantes Medium, nicht nur seit Corona, sondern auch generell. Die Frage ist, was waren damals deine Lieblingssysteme?
Damals, früher war ich DSA-Spieler, vor allem ein bisschen Vampire the Masquerade auch, ein bisschen Shadowrun, damals noch Shadowrun 3. Ja, und dann, wie ich zurückgefunden habe zum Ganzen, war es Call of Cthulhu. Absolut. Und am meisten einfach das Setting, der Grusel, der Horror. Es geht so gut ein. Und ich muss auch sagen, das habe ich jetzt im Bereich vom Supporten gemerkt. Call of Cthulhu ist ein Rollenspiel, das man einfach Leuten, die wenig Zugang zum Rollenspiel haben, sehr schnell nahe bringen kann. Jeder Erwachsene kann einerseits gut mit dem System Prozent umgehen und Prozentwürfe sind einfach leicht verständlich und gleichzeitig, man spielt keinen Helden, man spielt einfach nur irgendeinen Typen, der meistens gegen seinen Willen mitten in die tiefste Scheiße geschmissen wird und dann schauen muss, ob er dort schwimmen kann oder Boden unter den Füßen findet.
Jetzt muss ich eine grundlegende Frage stellen, weil du gesagt hast, wegen leicht reinfinden. Merkst du dann einen Unterschied, ob das Setting im sogenannten Now ist, also in der Jetztzeit, oder im klassischen Gaslicht, wie das angenommen wird für die Spieler oder wie sie sich reinfinden?
Eigentlich sehr, sehr ähnlich. In der Jetztzeit habe ich bis jetzt auch keine Runden geleitet, muss ich sagen, weil ich es ehrlich gesagt viel interessanter finde, auch für die Spieler, ein bisschen zurückzudenken. Effektiv. Die 20er Jahre Cthulhu sind mittlerweile genau 100 Jahre her. Aber trotzdem, jeder kennt die Filme, jeder kennt die Charlie Chaplin Filme, jeder kennt diese Zeit irgendwie. Auch wenn man es nicht ganz bewusst ist, sie ist einem nicht fremd. Gleichzeitig Horror ist ein Genre, das fast alle Erwachsenen in irgendeiner Form konsumieren. Und man findet sehr leicht rein. Immerhin der moderne Horror, der moderne Horrorliteratur, der moderne Horrorfilm basiert zu, würde ich mal sagen, 80-90% auf Lovecraft. Das Wort großer Alter hat jeder irgendwann einmal gehört. Alte Götter, die irgendwo schlummern und so. Es ist alles da. Die Elemente sind jedem vertraut. und gleichzeitig so unglaublich fremd, dass sie einfach eben Horror erzeugen. Insofern, Call of Cthulhu ist ein System, mit dem ich glaube, da führt man Erwachsene gut zum Rollenspiel hin, ohne dass man die Klischees erfüllen muss, die sonst einfach da sind. Sonst hat man die Heldengruppe, entweder will man Helden, die auf Abenteuer aus sind, oder noch schlimmer, man hat die klassischen D&D-Mörder-Hobos, die, bei denen man als Spieler, der ehrlich gesagt, irgendwann den Punkt erreicht, wo man sagt, ich will diese Menschen nie wieder sehen, das sind alles Soziopathen. Bei Call of Cthulhu haltet sich das besser die Waage, auch wenn ich durchaus zugeben muss, ich habe als Spieler da auch schon meine Momente gehabt, wo ich gedacht habe, so, jetzt sollte ich besser einen Stabilitätswurf auf geistige Stabilität machen, weil das macht mir jetzt Angst.
Eine grundlegende Frage, die immer wieder aufkommt bei Prozentwürfelsystemen, weil jeder handhabt es ein bisschen anders. Sind drei Nuller an den Prozentwürfeln, also am Zehner und am Einer Stellenwert, ist es jetzt eine 100 oder...
Bei Call of Cthulhu ist es ganz klar eine 100, so steht es im Regelwerk. So ist es auch sinnvoll, es muss einen Patzer geben können. Egal wie hoch man sich steigert, es muss möglich sein, dass ein Spieler es versaut.
Wir sind ja da nicht nur wegen Cthulhu, beziehungsweise du präsentierst ja nicht nur Cthulhu und auch Cthulhu-Runden, wie du mir gesagt hast, sondern auch andere Systeme. Was kann man sich bei dir alles anschauen oder zumindest mit reinteasern?
Also neben Cthulhu ist Shadowrun ein bisschen mehr Material da, das man sich genauer anschauen kann, weil gerade Shadowrun 6 ist ein bisschen ein unterschätztes Rollenspielsystem im Moment, weil viele sagen, es ist so kompliziert. In Wahrheit ist es gar nicht so kompliziert. Wenn man einmal einen Spielleiter hat, der drin ist, können die Spieler sehr einfach spielen und man hat gestalterische Möglichkeiten in dem Spiel, die eigentlich wirklich Spaß machen, weil man tatsächlich die Möglichkeit hat, als Spieler gegen den Spielleiter zu spielen und der Spielleiter nicht alles mit einem machen kann. Shadowrun, dazu ein tolles Setting, nahe Zukunft, finster, aber es gibt Elfen, Orks und Zauberei und Drachen, von denen man sich besser fernhaltet. Allgemein Shadowrun, tolles Spiel, das ich einfach finde, man soll es ein bisschen mehr den Leuten bekannt machen, das neue System. Wir haben da ein Promopakete von Avatar, zum Reinspielen, Starterpakete. Avatar ist, ja, wer kennt die Serie nicht? Und es ist ein sehr nettes System, vielleicht auch gut, wenn Kinder einsteigen wollen in ein Rollenspielsystem. Wir haben da ein bisschen Infomaterial, ganz inoffiziell, zum Playtest Guide von Neuen Midgard. Midgard, das älteste deutschsprachige Rollenspielsystem, ist mittlerweile bei Pegasus angekommen und es gibt jetzt schon die ersten spielbaren Varianten mit neuen Regeln, damit Einsteiger dort auch reinfinden, weil das ist leider die Schwäche von dem tollen System Midgard. Es ist so alt und so weit gewachsen, dass man als Neuling da nicht mehr leicht reinfindet. Ja, das sind so die Systeme, die wir da so ein bisschen mehr zeigen. Ansonsten stehen wir gern Rede und Antwort, natürlich auch zu allen Spielen, die Pegasus hat und derzeit im Support hat. Humblewood haben wir jetzt nicht da, aber wer D&D kennt, kennt Humblewood.
Wo wird man Pegasus oder im Besonderen dich das nächste Mal sehen können?
Mich immer wieder bei Veranstaltungen von Riot, dem Innsbrucker Rollenspieleverein. Dort leite ich immer wieder mal, so alle paar Monate mal, eine Runde, meistens Cthulhu, in diesem Rahmen. Da kann man dann eine Runde bei mir auch spielen. Ansonsten findet man mich als The Siegerman in verschiedensten Discord-Kanälen.
Wunderbar. Ich danke dir.
Danke ebenfalls.
Hallo Markus.
Hallo.
Du bist Spieleautor und wir sind heute auf der Spiel aktiv.
Genau.
Wie lange machst du das schon, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen?
Ich mache das schon seit 15 Jahren jetzt ungefähr und war unter der Studienzeit einfach mal so, dass ich schon immer gern gespielt habe und dann mal gesagt, das will ich mal selber ausprobieren, ob ich das auch kann, sowas mir auszudenken.
Du machst ja Brettspiele, soweit ich das mitbekommen habe. Und was sind so deine Schwerpunkte bei diesen Brettspielen?
Mhm. Was ich bei meinen Spielen immer haben will, dass es irgendwie eine interessante Grundmechanik gibt, wo Spieler irgendeine Form von spannende Entscheidung treffen müssen, die nicht offensichtlich ist.
Was hast du da für Titel, die man sich zu Gemüte führen kann?
Eins ist zum Beispiel Plateau, das ist ein abstraktes Strategiespiel, wo es darum geht, Holzteile in verschiedenen Ebenen übereinander zu bauen. um da eine Dreierreihe auf gleicher Höhe zu bauen. Genau. Oder anderes, was ich zusammen mit einer Kollegin gemacht habe, ist Busy Bee, wo es darum geht, Bienen möglichst geschickt zu platzieren, um möglichst viele Blumen zu erreichen.
Sehr gut. Und ich sehe da Herbergsuche gehört auch zu dir?
Genau. Herbergsuche ist ein Rätsel-Adventskalender, den ich gemacht habe, wo ich mir dachte, man kann doch auch mal als Adventskalender mal wieder das klassische Vorweihnachtsthema nehmen, weil ja ganz viel so die Krimi-Sherlock-Holmes-Richtung gehen und sagt, da sowas zu machen.
Spannend, spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das wird demnächst rauskommen und man soll einen Augenblick mindestens damit verbringen und sich das einmal zu Gemüte führen?
Ich kann es bei keinem versprechen, dass es demnächst rauskommt. Plateau hat der Verlag Interesse gezeigt zum Beispiel. Aber ich sag mal, man soll die Spiele sich anschauen, die einen ansprechen vom Thema und von der Art und ja nicht davon abhängig machen, ob man das demnächst mal kaufen kann oder nicht.
Wunderbar. Ich danke dir, Markus.
War mir eine Freude.
Hallo, Marco.
Hallo, grüß dich.
Es freut mich, dich auf der Spielaktiv zu sehen in Innsbruck.
Ja, super, dass ich hier sein kann. Danke.
Und zwar in dem Kämmerlein, müssen wir schon fast sagen, in dem Glaskobel mit einer Rundumsicht von Innsbruck, der gigantisch ist.
Ja, das ist sehr schön, besonders wenn die Sonne scheint und die dann hier reinscheint. Aber wir sind ja froh, dass wir hier so einen schönen Ausblick haben.
Ja. Ich muss fairerweise sagen, ich bin jetzt das dritte Mal in Innsbruck und es ist immer schön, wenn ich da bin auf einem Event. Die Anreise und die Abreise ist immer schlecht.
Ja, die Anreise war auch nicht so ganz einfach, aber ich bin das zweite Mal da und ich habe mich gefreut, wieder herzukommen. Ja.
Sehr gut. Dich kennt man ja als Autor von den Spielen, die begleitend unter anderem für Sebastian Fitzek sind, soweit ich das verstanden habe. Was kannst du so ein bisschen darüber erzählen? Wie bist du dazu gekommen, grundsätzlich mit Spiele zu entwickeln und wie ist so die Ideengebung dazu?
Ja, also mit dem Fitzek, das stimmt, aber ich fange mal vorne an. Wie bin ich zum Spieleentwickeln gekommen? Wie die Jungfrau zum Kinder. Das war nie mein Plan, dass ich jetzt sage, ich als Kind, ich werde mal Spieleautor. Ich bin freischaffender Künstler und habe Kulturwissenschaften studiert. Und in dem Zug konnte ich damals, als ich studiert habe, viel reisen und habe viel andere Kulturen erlebt und gesehen. Und was mich schon immer fasziniert hat, war, dass unsere Art zu spielen, wie wir sie in Europa haben, nicht auf der Welt überall gleich ist. Und ein Schlüsselerlebnis war, als ich in China in einem Park Leute Xiangqi, das chinesische Schachspielen, habe sehen. Das hat mich so fasziniert. Muss ich aber dazu sagen, dass ich auch aus einer Familie komme, die sehr viel spielt. Also ich kenne meine Großeltern und meine Eltern spielend am Tisch. Das ist schon so. Und dann war irgendwann der Gedanke da, Mensch, die Spiele müssen ja irgendwo herkommen. Da stehen ja Personen dahinter. Und dann habe ich einfach mal nachgeguckt und habe festgestellt, da gibt es Autoren, die entwickeln. Und dann fand ich so spannend, mal selber was zu versuchen. Und dann bin ich, glaube ich, den schicksalshaften Weg gegangen, den viele gehen. Habe am Anfang mal einen Monopoly-Klon entwickelt. Der war furchtbar und schrecklich. Aber ich bin dann dran geblieben und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich damit auch Erfolg haben kann. Und ja, dabei bin ich dabei geblieben.
Also das Erstlingswerk ist meistens nicht das Beste.
Nee, das ist die berühmte Leiche im Keller, die da noch liegt, ja.
Ich kenne das selbst, ich habe gefühlt immer einen Tag damit verbracht, die erste Episode jetzt aufzunehmen mit mir selbst. Die wurde nie veröffentlicht.
Ja. Aber dranbleiben, sage ich immer. Also man lernt wirklich dazu und je mehr man sich damit beschäftigt und ja.
Und wie ist dann die Spur zum Fitzek gekommen?
Ja, da war ich ja schon lange dabei. Also ich mache das jetzt schon über 20, fast 25 Jahre lang mit dem Entwickeln und habe dann entsprechend Kontakte zu den Verlagen. Und eines Tages kam dann ein Verlag auf mich zu, das war der Moses Verlag, und meinte, könntest du dir vorstellen, mit dem Sebastian Fitzek zusammen ein Spiel zu entwickeln? Und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das super gut vorstellen, da müssen wir uns halt mal zusammensetzen. Und dann hat sich gezeigt, dass der Sebastian dem Verlag ein Spiel vorgestellt hat. Und das ist natürlich so, ähnlich wie es uns ging damals mit den ersten Spielen, war es natürlich bei seinem Spiel auch so, dass es, sag ich mal, sehr klassisch war, sehr an den Klassikern orientiert und der Verlag wollte ein etwas moderneres Spiel haben und hat dann ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit einem Autor zusammenzuarbeiten. Und so bin ich da reingerutscht und machen jetzt dieses Jahr kam das dritte große Spiel raus, Sebastian Fitzek Underground. Genau.
Wenn du sagst, klassisches Spiel, heißt das, grundsätzlich von der Branche her gesehen, dass diese klassische Spiele ist für mich Schach, Dame und so weiter, ja, dass diese Mechaniken überholt sind, beziehungsweise dass der Markt auch reif ist für Dinge neu auszuprobieren, so wie damals, ich kann mich erinnern, König Arthur war eines der ersten Spiele mit einer VHS-Kassette, ja, ja, und so, solche Dinge, dass man das wagen sollte, damit man ein bisschen Aufmerksamkeit erreicht.
Ja, also Spielen ist ein Kulturgut, das ist genauso wie Musik, Theater, Film, was auch immer, und ich glaube einfach, dass die Gesellschaften sich weiterentwickeln und dass wir einfach einen Zeitgeist haben und die Spielweisen haben sich verändert und dann gibt es Spiele, die gut altern, klassische Spiele, die weiterhin Bestand haben, dann gibt es wirklich die großen Klassiker, sei es jetzt Schach oder Dame oder auch die modernen Klassiker, sag ich mal Malefiz oder Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, die jeder kennt, aber das ist nicht mehr das Spiel, was heute letztendlich nachgefragt wird von den Leuten. Es ist, sie sind auch erfahrener im Spiel, also die Spielebranche hat sich weiterentwickelt und da versuchen wir natürlich immer was Neues zu bieten und es ist ja auch, man merkt das ja auch, die Leute wollen jedes Jahr, fragen sie, was gibt's Neues, also es ist der Wunsch da immer neue Entwicklungen zu sehen. Ich kann mich noch gut erinnern, als diese ganze Legacy-Geschichte aufkam, dass das erste Mal Rob Daviau anfing und sagte, ja, und jetzt geh her und zerreiß die Karte. Dann haben wir uns mit großen Augen angeguckt, wie wir sollen die kaputt machen. Das war ein Sakrileg. Also eine Karte zerreißen, das geht einfach nicht. Und jetzt gucken wir mal den Erfolg von den Exit-Spielen an. Das ist Wahnsinn, was sich da getan hat.
Na, interessant. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine 25 Jahre Schaffenskunst, was ist für dich so das wichtigste oder wertvollste Spiel, was du jemals geschaffen hast? Also so der Heartbreaker für dich?
Naja, das wichtigste Spiel war dann wirklich das Kinderspiel des Jahres. Das war für mich persönlich ein wirklicher Meilenstein, vor allem, weil ich vorher immer gesagt habe, wenn ich mal den Preis gewinne, dann höre ich auf. Dann hat man mir wirklich damals auf der Bühne die Frage gestellt, und hörst du jetzt auf? Und dann musste ich sagen, nee, das ist leider ein Bekannter von mir, hat das mal anders formuliert. Er hat gesagt, das Entwickeln von Spielen ist wie ein Virus. Da muss man ja heute aufpassen, wenn man das sagt. Ja. Aber es ist ein positiver Virus, der, wenn dich einmal befallen hat, der lässt dich nicht mehr los. Und so war das dann auch. Aber das war für mich so einer der großen, wirklich großen Momente, mal das Kinderspiel des Jahres zu gewinnen.
Wunderbar. Ich danke dir, Marco.
Gerne. Vielen Dank.
Hallo Bettina.
Ja, hallo, grüß dich.
Du vertrittst ja auf der Spielaktiv die X-Mal und bist heute das erste Mal da, oder?
Ich bin gestern um 16 Uhr gekommen, also nur gerade 2 Stunden gestern mitgenommen und heute dann das allererste Mal einen ganzen Tag live dabei, ja.
Du bist jetzt Promoterin für X-Mal, für ein sehr interessantes Spiel. Was kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Also ich kann Folgendes erzählen, dass wir wirklich schon heute den ganzen Tag richtig viel Spaß haben. Und das auch bei Mathematik. Also ich kann da alle nur herzlich einladen, da mitzuspielen, weil für jeden Wunsch ist da was dabei. Also man gibt am Anfang einfach dann einfachere Varianten in die Runde. Dann kommt man mal rein ins Spielen und ins mathematische Denken. Und dann kann man aber das Niveau steigern und bis zu kniffligen weiteren Spielvarianten sich dann steigern.
Bist du... Oder anders gesagt, hast du einen mathematischen Hintergrund?
Ich habe tatsächlich einen Hintergrund, einen mathematischen, aber in der Hinsicht, dass ich das bisher nicht so gern hatte. Und lustigerweise bin ich aber jetzt Fan von diesem Spiel und kann wirklich guten Gewissens sagen, dass das für ja fast jedermann wahrscheinlich dann eine tolle Spielvariante ist, weil sogar ich daran Spaß gefunden habe und das mit Mathematik.
Sehr gut, ich danke dir.
Ja, gerne.